Gott hat kein Interesse dran, dass jemand verloren geht. Gott sei Dank. Ja. Er hat alles und wird alles daran setzen, dass Menschen gerettet werden. Und er möchte uns dazu gebrauchen und hat uns diesen wunderbaren Teller mit Obst, wie die Susanne das beschrieben hat, die Früchte des Geistes zur Verfügung gestellt, die in uns wachsen sollen, reifen sollen. Eigentlich ist es eine Frucht des Geistes, dass die Früchte wachsen, also sozusagen gleichzeitig und miteinander. Und dieser Tisch mit den Früchten, die Susanne gesehen hat, ist eine wunderbare Überleitung auch zu meiner Predigt heute. Ich möchte mit euch heute über gesunde Ernährung nachdenken. Mal was anderes, oder? Gesunde Ernährung ist ja in unseren Tagen recht, oder überhaupt Ernährung, so muss ich sagen, Ernährung ist ja in unseren Tagen recht kompliziert geworden. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Also einfach nur essen, weil man hungrig ist, das scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Bücher mittlerweile da geschrieben wurden und jeder will uns irgendwie sagen, wie man sich richtig zu ernähren hat. Das Internet ist voll, ja, müsst ihr mal schauen. Das ist voll von Ratschlägen, wie man sich da richtig ernährt. Jeder hat eine Meinung und die muss natürlich auch der Welt offenbart werden. Und das Witzige ist, manche Meinungen widersprechen sich auch. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr das euch mal so reinzieht, die ganzen Sachen, manches widerspricht sich, aber das scheint nicht zu stören. Man sucht sich einfach das raus, was einem am besten schmeckt, ja, was einem am besten gefällt. Sicher ist es gut, und ich möchte das nicht ins Lächerliche ziehen, sicher ist es gut, sich gesund zu ernähren, zu darauf achten, was stopfe ich in mich hinein. Für mich wird es immer dann problematisch, wenn man versucht, von seinen Vorstellungen, von seinen Erkenntnissen andere zu bekehren und dann sie als schlechtere Menschen oder leichtsinnigere Menschen darzustellen. Das ist dann immer dann schwierig. Aber es gibt ja einen sogenannten Ernährungsreport. Habt ihr vielleicht schon mal gehört von einem Ernährungsreport, wo man nachforscht, was denn die Deutschen zum Beispiel so essen, so verzehren, wird da Statistik geführt. Und da hat man herausgefunden, dass die allermeisten Deutschen immer noch essen das, was ihnen schmeckt. Stellt euch das mal vor. Was für ein Frevel. Die meisten Deutschen essen immer noch das, was schmeckt. Das wichtigste Kriterium für die Deutschen ist immer noch der Geschmack bei der Auswahl ihrer Lebensmittel, ihrer Nahrungsmittel. So sagt es die Forsa-Umfrage von 2024, habe ich geschaut. Man isst am liebsten das, was man mag. Was für eine Erkenntnis, ne? Aber allerdings, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, mit Menschen so im Gespräch bin, dann sind alle dafür, für regional, für saisonbedingt, für bio, für tiergerechte Haltung. Aber wenn man auf die Statistik schaut, dann steigen zum Beispiel die Verbrauchszahlen bei Fertigprodukten, da steigen die Verbrauchszahlen, oder auch bei Südfrüchten, ja, was ja gleich hier um die Ecke liegt, das Anbaugebiet. Alles solche Dinge, die irgendwie, wie passt das zusammen? Das widerspricht sich alles. Und bei dieser Forsa, stellt euch vor, bei dieser Forsa-Umfrage wurde unter anderem auch festgestellt, dass es wohl einen neuen Trend unter Teenagern gibt, hin zum selber Kochen. Ja? Also wir haben das in unserem Haus noch nicht festgestellt, aber es kann ja noch kommen. Ja? Das kann ja noch kommen. Trotz allem, gesunde Ernährung ist nicht unbedeutend. Es steigert ja auch das Wohlbefinden, trägt zur Gesunderhaltung bei, steigert somit auch unsere ganze Lebensqualität, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Und viele Menschen, vielleicht auch ihr, nehmt euch regelmäßig ja auch etwas vor, was Ernährung betrifft. Vielleicht auch im neuen Jahr jetzt gute Vorsätze gemacht. Wir wollen gesunder, bewusster einkaufen, kochen und dann schließlich auch essen. Manche wollen von euch vielleicht auch weniger essen, ja? Haben sich vorgenommen, abzunehmen. Und diesen Eifer zur gesunden Ernährung möchte ich nicht nur unterstreichen, sondern ich möchte ihn und vor allem auch übertragen auf unser geistliches Leben. Ja? Wir sind ja hier nicht in einem Ernährungsseminar heute Morgen, sondern in einem Gottesdienst. Und wir ernähren nicht nur unseren Leib, unseren Körper, sondern auch unsere Seele, unseren Geist. Auch da ist es wichtig, dass wir darauf achten, was wir in uns hineinstopfen, was wir an uns heranlassen. Mit was fütterst du deinen Geist und deine Seele? Angeboten wird uns ja genau wie bei den Lebensmitteln viel. Das Angebot ist groß. Viele Informationen, Nachrichten, Aussagen, Behauptungen, Versprechen. Ob jetzt in Printmedien oder digitalen Medien, die Flut ist unermesslich groß und wir müssen unterscheiden. Wir sind herausgefordert zu unterscheiden, zu prüfen, auszusortieren, von welchen Gedanken, von welchen Meinungen lasse ich mich wirklich bestimmen, lasse ich mich prägen, meine Gedanken und mein richte danach mein Leben aus. Gesunde Ernährung ist wichtig für dein Leben, aber sie ist auch wichtig für dein Glaubensleben, für dein geistliches Leben. Und ich glaube oder spüre, dass viele Christen, auch hier in unserem näheren Umfeld im Frankenwald, sind dankbar für gute Nahrung auf diesem Gebiet. Dankbar für gute Nahrung, auf der Suche nach guter, gesunder Nahrung, machen sich Gedanken, was ist wirklich nützlich, was bringt mir was, was bringt mich nach vorne im Glauben. Und so und oder so ähnlich ging es auch einem Gelehrten, einem Gesetzesgelehrten, der mit Jesus zusammentraf. Sicher waren seine Motive nicht ganz sauber, er kam nicht ganz aus lauteren Motiven zu Jesus, aber ihn beschäftigte eine sehr wichtige Frage. Und jetzt lese ich aus Lukas 10, Vers 25. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn, Jesus, und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, oder? Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Wie gesagt, sicher stellte der Gelehrte hier diese Frage nicht nur in guter Absicht. Er wollte Jesus auf die Probe stellen, versuchen, lesen wir hier. Aber dennoch machte er sich Gedanken über eine ganz bedeutungsvolle Frage, über die wichtigste Sache des Lebens eigentlich, das ewige Leben, das ewige Leben. Und laut Bibel ist ja das ewige Leben nicht nur eine Existenz mit offenem Ende, ja, was nicht endet, also nicht nur ein Quantitätsbegriff, sondern vielmehr auch ein Qualitätsbegriff. Ein Qualitätsbegriff. Das ist nämlich das ewige Leben, sagt Jesus, dass sie dich allein, den wahren Gott, kennen und den, den du gesandt hast. Es geht um eine Beziehungsqualität. Es geht um eine Qualität in deinem Leben, die du schon hier und jetzt erleben kannst. Das ewige Leben, es beginnt jetzt. Ja? Hier. Diese Qualität des ewigen Lebens. Es geht um diese Lebensgemeinschaft mit Jesus. Diese Beziehung, diese enge Gemeinschaft mit Jesus auch schon hier in dieser Welt zu erleben. Jedenfalls, der Gesetzeslehrer, er stellte hier diese Frage nach dem ewigen Leben. Eine Frage, die natürlich auch schon ein bisschen Vorwissen verrät. Er weiß um dieses Leben, dass es das gibt. Es gibt es, es ist wichtig für mich und er fragt sich, was muss ich tun? Wie komme ich daran? Er ist ja eigentlich bewusst, dass es einer Verantwortung meinerseits oder mit einer Verantwortung meinerseits zu tun haben muss. Ich muss etwas tun, ich muss irgendwie reagieren. Das ewige Leben ist ihm klar, passiert nicht einfach so. Sondern es muss richtig darauf reagiert werden, die richtige Entscheidung getroffen werden, damit ich, so wie es hier heißt, das ewige Leben erbe. Und Jesus, er macht es manchmal wie uns, wie wir auch. Wir antworten mit Gegenfragen auf Fragen. Ja? Er antwortet nur mit zwei Gegenfragen. Im Vers 26 lese ich weiter. Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Zwei Dinge, die Jesus hier wissen will. Und das erste ist: Kennst du die Schrift? Kennst du die Bibel? Was steht geschrieben? Jesus hat natürlich nicht diese Bibel, die wir heute hier haben vor Augen, sondern erstmal die hebräische Bibel, das alte oder besser gesagt das erste Testament. Altes Testament klingt immer so, ja, wie alt und abgetan. Ja, aber das ist es nicht. Deswegen bin ich manchmal mit dem Begriff Alten Testament, was ja die Menschen dem Alten Testament verliehen haben, diese Bezeichnung nicht ganz so ein. Ich nenne es mal dieses Erste Testament. Jedenfalls, das hat Jesus so vor Augen gehabt. Und konkreter bezieht er sich hier auf die 5 Bücher Mose, die Tora. Was steht da geschrieben? Was liest du? Ja. Kennst du dich damit aus? Die Tora im Hebräischen, vom Hebräischen her heißt es Weisung. Ja, wenn wir Gesetz hören, das klingt für uns immer ein bisschen beklemmend, einengend. Eng, sperrig, das löst irgendwie so ein beklemmendes Gefühl aus. Aber es heißt und bedeutet eigentlich Weisungen. Ja? Weisungen Gottes an sein Volk. Es ist nichts Bedrohliches, keine Spaßbremse, sondern gut gemeinte Weisung. Gott will seinem Volk helfen. Gott hat ja sein Volk erlöst, errettet, aus Ägypten hineinversetzt in ein neues Leben, rausgeholt aus dem Alten, hineinversetzt in ein neues Leben. Und jetzt möchte er sie dazu bringen, ein gelungenes Leben zu führen, ein gesundes Leben zu führen in Verbindung mit ihm. Und wenn wir uns das nochmal bewusst machen und so vor Augen stellen, Gott hat zuerst seine Leute aus Gnade gerettet. Ja. Zuerst seine Leute aus Gnade gerettet, zuerst befreit, zuerst aus Ägypten geholt, zuerst in das neue Leben hineingebracht, damit ihnen einen Bund geschlossen. Und jetzt zeigt er ihnen, wie sie diesen Bund in einer guten, gesunden Weise gestalten und ausleben können. Gott hat von Anfang an aus Gnade gehandelt, nicht erst seit Jesus. Immer wieder wurde die Gnade Gottes zu seinem Volk deutlich. Aber dann gab er ihnen auch seine Ordnung für seinen Bund, wie er es vorgesehen hat, wie Leben funktionieren kann. Und das stand damals so einem frommen Juden, gerade einem Gesetzeslehrer, vor Augen. Das war ein Mann, den wir hier haben, der hat sich intensiv mit dem Gesetz beschäftigt, mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und die Frage, die Jesus stellt, deutet eigentlich so ein bisschen an oder macht ihm klar, du solltest es eigentlich wissen. Ja. Was liest du? Du kennst dich doch aus. Du müsstest es doch wissen. Es müsste dir doch eigentlich klar sein. Es ist alles in der Schrift zu finden. Auch Jesus hat seine Lehre nie im Gegensatz zum Gesetz gesehen. Das ist alles jetzt vergangen, überholt, jetzt kommt was Neues. Nein, ihm war bewusst, dass Gott damals, was Gott damals seinem Volk offenbart hat, ist ein Weg zum Leben. Jesus zeigt uns dann, wie wir diesen Weg finden können. Aber Jesus war überzeugt von dieser Zuverlässigkeit des Ersten Testamentes, er war davon überzeugt, es ist ein Weg, es kann den Weg zum Leben weisen. Und darum stellt Jesus auch eine Gegenfrage, weil er es hier mit einem Theologen zu tun hat. Es gibt andere Gelegenheiten, wo Jesus mit dieser Frage konfrontiert wird. Da beginnt er gleich zu antworten. Wie kann es funktionieren, dass du das ewige Leben erbst? Aber hier zunächst mal ein Theologe hat er vor sich, Gesetzeslehrer, der sich mit der Schrift und dem Gesetz auskennen sollte. Auf ihn reagiert er mit der Gegenfrage. Er fordert ihn erstmal heraus. Du müsstest erst doch wissen, was geschrieben steht. Damals hatte nicht jeder Zugang zur Schrift gehabt. Nicht jeder hatte ein altes Testament in der Hosentasche oder die Bibel auf dem Smartphone, wie wir heute in vielfältiger Weise zur Verfügung, ohne Ende. Ja. Das war damals nicht so. Aber was würde Jesus uns heute sagen? Uns, denjenigen, die wir Jahrzehnte vielleicht schon, wir alle oder die meisten von uns, die Bibel lesen. Würde er uns nicht auffragen, was steht geschrieben? Du müsstest es doch eigentlich wissen. Ja? Auch wir müssten es wissen. Und da ist die Frage, jetzt komme ich zur Ernährung. Mit was hast du dich ernährt die ganzen Jahre? Von was hast du dich ernährt? Was prägt dich? Ja. Hier bei diesem Mann weiß Jesus auch, der weiß eigentlich Bescheid. Der kennt sich aus. Und bevor Jesus diese Antwort gibt, appelliert er erstmal. Denk doch mal selber drüber nach. Appelliert an unseren Verstand, nachzudenken. Das, was wir schon wissen, erinnere dich. Lies notfalls nochmal nach. Mach dir es bewusst. und dann wende es auch an. Und wenn vielleicht auch dich in deinem Leben so eine bedeutungsvolle Frage wie hier den Gesetzeslehrer bewegt, dann solltest du erstmal drüber nachdenken. Hat vielleicht schon Gott etwas gesagt in seinem Wort darüber? Hat Gott schon zu dir gesprochen? Wie steht geschrieben? Wenn du jetzt Dinge in deinem persönlichen Leben vor Augen hast, Situationen, wo du Fragen an Gott hast, wo du vielleicht momentan im Gebet mit einer Frage vor Gott bist und ringst, was steht denn schon geschrieben? Was hat Gott da in dieser Beziehung vielleicht schon gesagt? Und ich glaube, dass es für uns sehr wichtig ist und wahrscheinlich noch viel wichtiger wird, in einer Zeit der Vielschichtigkeit an Meinungen und Irreführung, des Durcheinanders und der Flut von Informationen, ist es wichtig, was lassen wir an uns heran? Von was ernähren wir uns? Was beschäftigt uns? Was nehmen wir auf? Und was steht von dem, was mich bewegt, vielleicht schon in der Bibel geschrieben? Kennst du die Bibel? Was hat darin Gott schon zu dir gesagt? Und die zweite Frage macht das eigentlich noch ein bisschen spezifischer. Was liest du? Fragt Jesus. Nee, falsch. Stimmt's? Wie liest du? Passt dir auf? Jesus fragt, wie liest du? Ich würde fragen, was liest du? Jesus fragt, wie liest du? Ein Unterschied. Wir würden wahrscheinlich gar nicht so fragen. Das klingt eigenartig. Ja? Doch Jesus fragt, wie liest du? Ihm geht es mehr bei dieser Frage, oder es geht um etwas anderes als nur um den Inhalt des Gelesenen. Er möchte wissen, wie gehst du damit um, was du liest? Was macht es mit dir, wenn du liest? Ja? Was ziehst du aus dem Gelesenen für dich heraus? Ernährst du deinen Geist und deine Seele davon? Wenn wir mal bei dem Bild bleiben, wie verstoffwechselst du das, was du im Wort Gottes liest, was die Bibel sagt bezüglich deines Anliegens, was du vielleicht gerade hast. Und schau mal bei dem nach, was dir zur Verfügung steht schon aus dem Wort Gottes heraus. Jesus ging es darum, dass man das, was man weiß, dass es zur Anwendung kommt in unserem Leben, dass wir einen ganz anderen Umgang erleben und erfahren mit seinem Wort, mit dem Wort Gottes. Es ging ihm um Auslegung. Wie deutest du das, was du liest, für dein Leben? Wie überträgst du es in dein Leben hinein, in dein Handeln auch? Was machst du daraus? Ja. Es reicht nicht aus, dass wir über viele Dinge Bescheid wissen, sondern wir sind gerufen, es anzuwenden, Gottes Wort umzusetzen, indem wir darüber nachdenken, es übertragen und dann auch umsetzen in unserem Leben. Wie liest du? Wie verwendest du das, was du in der Bibel liest, in deinem Leben? Ernährst du dich aus dem Wort Gottes so, dass es Wachstum erzeugt in deinem geistlichen Leben? Dass etwas wächst? Dass du vorankommst in deinem Glauben? Dass du geistlich gesehen lebensfähig wirst und auch bleibst, dauerhaft bleibst? Welchen Stellenwert hat die Bibel für dich? Wie prägt sie dein Leben? Dein Handeln, dein Fühlen, ja auch dein Gefühl. Manche lassen sich sehr von ihrem Gefühl leiden, machen sich sehr von ihrem Gefühl abhängig. Ja, kennt das, brauche ich jetzt nicht. Aber auch unser Gefühl kann durch das Wort Gottes geprägt und verändert werden. Wisst ihr das? Auch unser Gefühl. Wie stark orientierst du dich an der Bibel? Oder orientierst du dich mehr an der Mehrheitsmeinung, an den Nachrichten, an den Informationen, die du im Netz findest? Was ist dein Hauptnahrungsmittel? Was ist dein Hauptnahrungsmittel für deinen Geist und deine Seele? Wo suchst du nach Antworten auf deine Fragen, die dich beschäftigen? Womit stillst du deinen Hunger? Welche Grundlage oder was ist die Grundlage für die Entscheidungen, die du triffst in deinem Leben? Wo holst du deine Lebensweisheiten auch her? Hier mal was aufgeschnappt, da mal was gegoogelt oder den YouTuber gefolgt. Wo holst du deine Lebensweisheiten her? Was sagt die Bibel? Ihr merkt, ich habe heute viele Fragen. Ja? Nicht nur in unserem Text, sondern auch, aber die Antwort darauf musst du dir selbst geben. Die kann ich dir nicht geben. Ich möchte unser Denken ein bisschen auflockern und uns selbst hinterfragen. Manch einer denkt vielleicht auch von euch, ach, ich lese gar nicht oder nur wenig. Ja. Und wenn, dann lese ich die Frankenpost. Ich habe keine Zeit, mir ist es zu anstrengend, kommt mir oftmals wie Zeitverschwendung vor, wenn ich die Bibel lese. Ja, ja, gibt's alles. Wird keiner laut äußern. Ne? Nun ist ja die Beschäftigung mit dem Wort Gottes uns nicht als Freizeitgestaltung vorgeschlagen. Ne? Sondern, also so nach dem Motto, wer es gerne macht, der soll das meinetwegen gut tun. Klar hat es derjenige, der gerne liest, auch leichter. Aber wir alle sind herausgefordert und aufgefordert, auch uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, es regelmäßig zu lesen. Es gehört zu den Grundnahrungsmitteln, so wie du jeden Tag dein Brot oder was auch immer du isst. So gehört das, dieses Wort Gottes zu unseren Grundnahrungsmitteln für unser geistliches Leben. Es ist lebensnotwendig, damit unser geistliches Leben nicht auf Abwege gerät oder Mangelerscheinung hat oder gänzlich verhungert. Gesunde Ernährung ist wichtig. Und dabei ist es auch wichtig, dass wir nicht nur alles Ungesunde weglassen, sondern auch darauf achten, dass wir das Gesunde zu uns nehmen. Manche sind große Meister im Verzichten. Alles weglassen, was irgendjemand mal schlecht gemacht hat. Aber wir müssen ja auch irgendwas, muss man ja essen. Und im Natürlichen ist uns das vielleicht klar. Aber auch im Geistlichen. Am besten gesunde Nahrung. Gottes Wort zu uns nehmen. Und vielleicht, wenn du nicht gerne liest, es gibt heutzutage auch Hörbibeln. Weißt du das? Du kannst dich da berieseln lassen, dir die Bibel vorlesen lassen, stundenlang. Beim Autofahren, bei der Gartenarbeit, wo auch immer du gerade Gelegenheit hast. Von was ernährst du dich? Gott hat nun mal Gefallen daran gehabt, sich auf diese Art und Weise zu offenbaren. Seine Gedanken, seine Pläne auf diese Art und Weise durch sein Wort zu offenbaren, niederschreiben zu lassen. Er teilt uns darin mit, wie er im Laufe der Geschichte mit den Menschen gehandelt hat, was sein Ziel ist für diese Welt und auch mit uns, mit dir und mir und wie er das Ganze erreichen möchte. Klar kann Gott auch auf andere Weise reden zu uns, spontan, übrigens meistens unerwartet von dem Hörer, ja, hinein in eine kritische, meistens dringliche Situation hinein, durch den Heiligen Geist, durch Propheten, durch Weissagung, durch Träume und Visionen. All das ist möglich, aber am meisten und am beständigsten redet Gott durch sein niedergeschriebenes Wort. Stimmt das? Ja. Durch sein niedergeschriebenes Wort, die Bibel. Und das ist auch die Grundlage für unser Prüfen, wenn wir an die Jahreslosung denken. Grundlage für unser Prüfen, für alles weitere Reden Gottes. Alles weitere Reden Gottes kann eine große Bereicherung sein für unser Leben und in konkrete Situationen zielgenau hineinsprechen, wie wir das jetzt gerade auch von Susanne gehört haben, sondern ein prophetisches Wort für uns als Gemeinde hineinsprechen. Aber Orientierung und Basis unseres Prüfens ist immer Gottes Wort. Daran muss ich alles prüfen lassen. Und da auch die gesamte Schrift, nicht nur was dir gefällt, die gesamte Schrift. Wir können ja auch nicht nur unsere Lieblingsspeisen essen, so gerne ich das machen würde. Ja? Oder nur die Süßigkeiten, das was gut schmeckt. Nein, ausgewogene, vielfältige Ernährung, sagt meine Frau, ist wichtig. Also die ganze Schrift, auch die harten Brocken, die dich schwer zu kauen oder zu knabbern, wo wir dran zu knabbern haben. Selbst das Bittere, was eher so wie Arznei rüberkommt. Bei dieser Frage, die Jesus hier stellt, fragt er uns vielleicht heute Morgen, wie beschäftigst du dich mit der Schrift? Wie beschäftigst du dich mit meinem Wort? Ja. Liest du mit offenen Herzen, mit offenen Ohren? Bist du bereit, das, was du liest, auch anzunehmen, umzusetzen? Suchst du in der Bibel nach wirklichen Antworten für dein Leben, für deine Herausforderungen, für die Fragen, die dich so beschäftigen? Oder auch die Fragen, die in dieser Welt noch offen sind. Ja, gerade in unserer Zeit, so viele Fragen, die offen sind, die nach einer Lösung suchen. Schauen wir zunächst mal in Gottes Wort. Wir lesen und fragen, Gott, was willst du heute zu mir sagen? Und ich verspreche dir, wenn du so an die Bibel herangehst, Herr, was hast du heute zu mir zu sagen? Dann wird das auch dein Bibellesen bereichern. Wenn du mit dieser Erwartung, mit einer Erwartung liest, ja. Und wir haben sie heute viel besser als die Menschen damals. Wir haben die komplette Bibel, Neues und Altes Testament zur Verfügung. Du weißt zum Beispiel viel mehr als Abraham, als David, als Jesaja. Wir haben den ganzen Überblick, das, was Gott uns in seinem Wort, durch sein Wort offenbaren möchte. Was steht geschrieben? Was, wie liest du? Und wenn es uns schwerfällt, da dran zu bleiben, dann möchte ich mal so ein paar Anregungen geben, wie wir uns da wieder vielleicht neu vortasten können und uns manchmal auch selber austricksen müssen, ja? So am regelmäßigen Bibellesen dran zu bleiben. Manchen hilft so ein Andachtskalender, wo so ein Text für jeden Tag vorgegeben ist. Manchen hilft das. Oder es gibt ganz verschiedene Bibellesepläne, wo man zum Beispiel in einem Jahr die Bibel durchgelesen hat. Das sind alles Hilfsangebote, weil wir wissen, der Mensch ist schwach und das beste Vorhaben lässt irgendwann wieder mal nach. Und das sind so kleine Hilfen. Anderen hilft zum Beispiel einen bestimmten Platz auch zum Lesen zu haben, im Haus oder draußen. Ich setze mich gerne hier oben bei den zwei Bänken hin. Da habe ich schön Überblick über das ganze Gelände und da lese ich sehr gerne meine Bibel dort oben. Anderen hilft eine bestimmte Tageszeit. Früh morgens um 4 ist jetzt nicht so meins, aber für wen das gut ist. Ja? Ich motiviere mich immer damit, dass ich mir hin und wieder mal eine neue Bibel kaufe. Ja? Das ist so meine Motivation. Wer da mal reinschauen möchte, schlägst du dann mal hinten hin. Mein neuestes Exemplar. Und das hilft mir wieder ganz neu, Gottes Wort zu lesen. Und ja, für mich einfach das wieder neu spannend zu machen, obwohl Gottes Wort ja nie langweilig wird. Ja. Aber manchmal, wie gesagt, muss man den inneren Schweinehund durch irgendetwas überwinden. Oder eben auch die Bibel anhören. Das ist auch eine gute Lösung. Als ich noch in meinem alten Beruf tätig war, ich habe während meiner Arbeit, habe ich Bibel angehört. Immer wieder Bibel oder auch Predigten angehört. Und einmal habe ich bei einer Schwester aus unserer Gemeinde den Gartenzaun gestrichen. Und in dieser Zeit habe ich das Buch Jesaja, weiß nicht wie oft, immer wieder durchgehört. Ja, und sowas prägt sich ein. Das ist Wissen, worauf du in Situationen zurückgreifen kannst, weil es sich in deinen Gedanken eingeprägt hat. Ja. Und es ist auch gut, das machst du beim Lesen vielleicht nicht mal, so ein Buch komplett, so an einem Stück durchlesen. Oder dann gehört zu haben in dem Fall. Ja, so mal den Überblick hat und so ein bisschen sich reinfühlen konnte, wie geht's dem Propheten eigentlich? Also, Bibel lesen. Nicht nur als Pflicht abhaken, so um das gute Gewissen zu beruhigen, also sich ein gutes Gewissen zu verschaffen, ohne zu kauen, einfach runterschlucken. Das bekommt uns nicht. Ja? Sondern wie beim Essen, sich Zeit nehmen, ausreichend kauen und verdauen. Das ist wichtig. Überlege beim Lesen immer wieder, was will Gott mir heute durch sein Wort sagen? Und dann, ich habe schon gesagt, dann bekommt deine stille Zeit wieder eine ganz neue Bedeutung, auch in deinem Leben. Eine große Gemeinde in den USA, die wollte mal herausfinden, was hilft eigentlich den Gläubigen am meisten bei ihrem geistlichen Wachstum? Man könnte ja mal so Tipps abgeben, machen wir jetzt nicht. Aber sie wollte das wissen, was hilft unseren Leuten am meisten bei dem geistlichen Wachstum? Und dann hat sie so ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut eingeladen und beauftragt. Die sollten das bei den Kirchenmitgliedern mal herausfinden. Und die Wissenschaftler waren selbst keine Christen gewesen, also die haben das ganz nüchtern, wissenschaftlich untersucht, viele Interviews geführt und fanden dann schließlich heraus, das, was die Gläubigen am meisten nach vorne bringt in ihrem geistlichen Leben, ist, ihr werdet sich glauben, das Beschäftigen mit dem Wort Gottes, das Bibellesen. Ja. Hättest du das gedacht? Es waren nicht die erlebten Zeichen und Wunder. nicht der berührende Lobpreis, so schön das ist. Das ist alles gut und wichtig und hilft. Aber das, was unser geistliches Leben auf die Länge der Zeit wachsen lässt und stabil macht, das war die persönliche Vertrautheit mit dem Wort Gottes. Hat ein Institut herausgefunden. Und das ist schon bemerkenswert. Beschäftige dich mit der Bibel, weil damit beschäftigst du dich mit Jesus selbst. Jesus ist das Wort. Diese Beziehung. Es ist der Weg zur gesunden Ernährung deines geistlichen Lebens. Und nicht nur das als religiöse Übung ansehen, um bei Gott vielleicht Punkte zu sammeln. Es geht auch nicht darum, dass du im Hauskreis irgendwie einen Wissensvorsprung hast beim nächsten Mal. Darum geht's gar nicht. Oder bei irgendwelchen Diskussionen. Es geht ums Hören darauf, was Gott uns heute sagen möchte. Er redet, er stärkt, er gibt Orientierung. Letztendlich geht's ums ewige Leben. Und das war ja hier die Frage gewesen. Es geht ums ewige Leben, um das, was wirklich zählt. Und die Antwort darauf findest du in der Schrift, in deiner Bibel. Auch in deiner Bibel. Und vielleicht hast du dir am Anfang des Jahres wieder mal was vorgenommen. Neue Vorsätze für dieses Jahr. Kommt da die Schrift drin vor, die Bibel? Kommt da das Bibellesen vor? Ja, ich will wieder mehr. Und da ist ja gut, wenn immer wieder so ein neues Jahr beginnt, kann man sich das immer wieder vornehmen. Ja. Dort Zeit einzuräumen, Gott Gelegenheit zu geben, zu dir zu reden. Schaffe Raum, singen wir in einem Lobpreislied. Schaffe Raum auch für das Reden Gottes in deinem Leben. Tägliche Bibellese, die passiert auch nicht einfach so. Die passiert nicht so. Wir brauchen Disziplin, wir müssen uns das vornehmen, wir müssen das Wollen erstmal, ja, überhaupt wollen, immer wieder bewusst machen und uns entscheiden, dass wir eine bestimmte Zeit einräumen. Und wenn ich mir von euch was wünschen dürfte, so für das neue Jahr, dann wäre das, lest wieder mehr die Bibel. Ja. Oder wieder ganz neu. Das wird unser geistliches Leben gesund ernähren und stellt auf lange Sicht auch auf ein sicheres Fundament. Und das bringt uns auch als Gemeinde gemeinsam auf eine gesunde, klare Ausrichtung. Ja. Obendrein lenkt es ab. Es lenkt ab von dem, was dich sonst so gefangen nehmen will. Es lenkt den Blick weg von den Problemen, von den Befürchtungen und es lenkt den Blick mehr hin zu den Möglichkeiten, die Gott hat. Und es wird uns auch formen und immer mehr in das hineinbringen, wo und wie Gott uns haben möchte. Wie wir ihm dienen können und wie wir ihm noch besser ein Zeugnis sein können in dieser Welt. Es macht uns einfach, das Bibellesen macht uns einfach für Gott verfügbar. So möchte ich es mal zusammenfassen. Für Gott verfügbar. Lassen wir uns doch wieder mehr von der Bibel inspirieren, Gottes Wort wieder mehr in unser Leben hineinsprechen, damit wir auch gewappnet sind für diese Zeit und für das Prüfen all der Dinge, die uns auch im Alltagsleben an uns herangetragen werden, die uns beschäftigen in der Welt und auch in unserem Gemeindeleben. Um für das Prüfen gewappnet zu sein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes vertraut machen. Amen.